Dieser Podcast wird hier präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft. Ein Hallo und ein herzliches Willkommen zum GT-Talk, der GT- und Langstrecken-Podcast hier in deinem Podcatcher. Und wir schauen in dieser Folge drauf auf das, was passiert ist am vergangenen Wochenende. Wir sind ein bisschen im Vollzug, sind am Donnerstag am Aufnehmen und erscheinen für euch dann am Feiertag, den 1. Mai. Aber das sollte dennoch kein Problem sein. Wir schauen und analysieren nochmal das DTM-Rennen von für euch, was am vergangenen Samstag und Sonntag über die Bühne gelaufen ist. Dabei schauen wir natürlich auf das, was noch rund um die DTM passiert ist, wie es um die Zukunft aussieht, was es um den Kalender auf sich hat. Und natürlich gibt es dann auch den kurzen Blick aufs Wochenende und sowohl auch noch, ja, so mit und mit dann die Vorfreude steigt auf das 24-Stunden-Rennen dann in gut 2 Wochen. Wir blicken da genauso drauf auf das, was da nochmal so passiert ist in den letzten Tagen. Mein Name ist Lukas Storms und ich begrüße euch zu dieser neuesten Ausgabe. Und dann schauen wir drauf auf das Wochenende der DTM. Das war das Wochenende vom Red Bull Ring erstmalig in den letzten Jahren, beziehungsweise erstmalig generell wurde die DTM auf dem Red Bull Ring gestartet. Das soll wohl auch keine einmalige Sache gewesen sein. Zumindest das, was man hört. Und zum Thema Kalender kommen wir auch nochmal gleich zu sprechen. Interessanterweise, wenn wir nochmal einen kurzen Blick auf die freien Trainings schauen, es gab 3 freie Trainings, anders wie es ich euch so ein bisschen versprochen hatte, dass es 2 gab. 2 gab es zu sehen auf den YouTube-Kanälen der DTM, aber und auch natürlich bei den Kollegen von Join Pro 7. Aber es gab 3 Trainings, weil man noch ein wenig mit der BOP gefeilt hat. Das sollte so ein bisschen, ich sag's mal, abseits des Renngeschehens ein Thema werden, weil man hat viel an der BOP geschraubt, um das mal so ein bisschen einzuordnen. McLaren mit Ben Dürr, mit Dürr Motorsport, am Freitag das erste Training gewonnen mit einer 28.567. Es wurde immer schneller. Natürlich, klar, mehr Grip auf der Strecke. Lukas Auer dann im freien Training 2, was dann auch erstmalig übertragen worden ist. In dieser Saison dann ein Training der DTM ist dann mit 1.28.2 unterwegs gewesen, also nochmal 13. schneller. Und hinten raus wurde es dann doch etwas langsamer mit Tom Kalender, der mit der Zeit von 1.28.841 dann die schnellste Zeit gesetzt hat. Insgesamt konnte man aber verbuchen, dass sich einige Marken schwer getan haben, wie zum Beispiel, ja, wie zu erwarten eigentlich, dass Lamborghini sich nicht aus, ich sage jetzt mal, den letzten Reihen hervorbewegen konnte. Auch BMW, das konnte man ja auch den Zeiten und auch so ein bisschen den Stimmen aus dem Fahrerlager entnehmen, dass man noch ein bisschen gefeilt hat mit den neuen DTM-Reifen. Das sollte sich aber über das Wochenende deutlich bessern. Hingegen stark, muss man sagen, war der Auftritt von McLaren und auch von Ford. Finn Wiebelhaus zum Beispiel im freien Training 2 Siebter geworden und Ayoub Maney 10. Und noch besser wurde es dann in freien Training 3 mit Platz 6 und Platz 8. Insgesamt dann nur eine halbe Sekunde zurück im Vergleich zur Spitze. Im Qualifying Nummer 1 sollte sich dann Maro Engel durchsetzen mit einer Zeit von 1:27.403. Es war aber dennoch sehr, sehr knapp. Nur 15.000stel waren zwischen Ben Dürr und Maro Engel. Ben Dürr ziehte den kürzeren, auch Thomas Breining reihte sich dort hinter ein mit 0,033 Sekunden Abstand. Lukas Auer in seinem Heimrennen sollte mit Thomas Breining dann die Startreihe 2 bilden und dies ist eine reine österreichische gewesen. Bastian Buß und Jules Cournot, das muss man sagen, war auch eine starke Reihung mit Platz 5 und 6, die sich dann dort eingemischt haben. Ricardo Feller auf Platz 7, Matteo Caroli auf 8, Timo Glock auf 9 und Tom Kalender auf Platz 10. Was auffällt, Ford fällt aus den Top 10 raus im Vergleich zum freien Training und auch BMW konnte sich nicht wirklich steigern. Man war im Qualifying oder man ist im Qualifying generell ein bisschen schwach auf der Brust, zumindest ja auch in der DTM. Calvin van der Linde auf Platz 11 mit 1:27.950 und im Vergleich dazu Marco Wittmann dann auf 15. Aber auch die Ferraris haben sich schwer getan. Matteo Caroli auf Platz 8 und Gary Vermeulen auf der 14 unterwegs gewesen. Hingegen komplett schwach unterwegs waren die Lamborghinis, fast schon geschlossen fuhren sie an diesem Wochenende hinterher im Termeario mit Mirko Bortolotti auf 17, Luca Engstler auf 19, Marco Mappelli auf 20 und Maximilian Paul auf 21. Nur tatsächlich dazwischen schieben konnte sich negativerweise aus seiner Sicht Nicolas Barth, der auf der 18. Position unterwegs war. Dann analysieren wir das Rennen für euch. Gewonnen, ja, Thomas Breining, der eine starke Leistung gemacht hat oder verbuchen konnte, sich ja von der 3 auf die 1 geschoben, das mit einer sehr, sehr starken Leistung, muss man sagen. Im ersten Stint, wenn wir uns das mal genauer analysieren, mit einer Zeit von 1:29.590, nicht viel schneller gewesen als dann der spätere zweitplatzierte Lukas Auer. Der fuhr nur 20 Tausendstel langsamer. Im Vergleich dazu der erste Stint von Maro Engel unerreicht, zumindest in den Top 3 mit 1:29.483 in der Durchschnittszeit, die Bestzeit ja auch mit gesetzt mit 1:29.189. Dann negativ aufgefallen natürlich auf dem Rennen und im Rennen geschehen Bastian Buß, der ja unglücklicherweise, muss man sagen, das Auto von Ben Dürr abgeräumt hat und dadurch Ben Dürr ja nach 2 Runden schon die Segel streichen musste. Vom Kalender, um das auch mal in den Zeiten zu sehen, 1:30.072 ist also aus den Spitzengruppe und generell zu sehen, einer, der nicht die 1,29er Zeit mitgehen konnte im Durchschnitt, aber das war ja in gewisser Weise fast nicht, das zu erwarten, eigentlich ja in gewisser Weise dann nicht. Hingegen Aufholjagd ja für BMW, das ging so ein bisschen über die Boxenstops, was hat man auch ganz klar sehen können, 1:30.3 der erste Stint, im Vergleich dazu Timo Glock dann deutlich besser, 1:30.192 im Durchschnitt, Aljumaini 1:30.4 konnte also nicht mitgehen, also Timo Glock und Marco Wittmann in dieser Gruppierung dann doch etwas besser unterwegs, aber ironischerweise, und da sehen wir mal wieder, was der Unterschied an den Boxenstops macht, das ist der beste Vergleich dazu, Marco Wittmann in den Durchschnittszeiten langsamer unterwegs gewesen als Timo Glock, wenn wir mal schauen, 1:30.150 im Durchschnitt bei Timo Glock und bei Marco Wittmann und Timo Glock, jetzt kommen wir zu Timo Glock, 1:30.002, also gut 1,5 Zehntel pro Runde, die Marco Wittmann dort verliert, aber der Abstand dementsprechend ja auch so gewesen, dass man über die Linie gefahren ist, Marco Wittmann mit ja einer halben Sekunde Vorsprung, und das war dann eben einfach die Zeit, die die Dürr-Mannschaft oft in und auf der Boxengasse dann liegen gelassen hat, und so ist sich das dann gewisserweise dann auch ausgegangen. Klar, hatten wir am Ende noch die Safety-Car-Phase, die dann das ganze Feld noch miteinander gerückt hat, aber die Zeit in gewisser Weise ja auch dementsprechend, also man hat mächtig Zeit, dann wie gesagt, in der Boxengasse dann auch noch verloren. Wenn wir dann die Fastest Lap Ranking anschauen, ist es dann Bastian Buß gewesen, der die absolut schnellste Zeit gefahren hat mit 1:28.739. Und das sogar in der richtig letzten Rennrunde, die man dort dann setzen konnte. Das so in den Zeitentableaus zu sehen, 1:28.739, die Zeit, die dann am Ende dann auch stehen geblieben ist. Klar natürlich, dass der Tank dann leer ist und dementsprechend dann auch gut umgegangen worden ist. Pechvogel in diesem Rennen waren Kelvin van der Linde, der ausgeschieden ist mit einem technischen Defekt. Man hat den Motor dann auch zum nächsten Tag gewechselt. Ölpumpe soll dann dort das Problem gewesen sein. Und Jules Knorr ausgefallen mit Reifenschaden in der 34. Runde, beziehungsweise zur 34. Runde hat er abgestellt, und Ben Dürr natürlich der allergrößte Pechvogel nach oder in Runde 2 war dann für ihn schon Schluss. Machen wir noch den Rest durch. Bastian Buß, wie gesagt, Vierter, hat dann noch aufgrund seiner Kollision die Strafe bekommen fürs Qualifying am Sonntag. Tom Kalender, starker Fünfter, muss man sagen. Also Tom Kalender schon einen deutlichen Schritt gemacht. Dann zum Vergleich letztes Jahr, Aljumaini dann auf 8 hinter Wittmann und Glock, auf die dann auf 6 und 7 sich positioniert haben. Matteo Caralli auf 9 und Ricardo Feller auf 10, das sind die Top 10. Punkte gingen noch an Niki Thiem auf 11, Finn Wiebelhoff auf 12, Mirko Bortolotti auf 13, Terry Vermeulen auf 14 und Luca Engstler auf 15. Jeweils konnten die oder die Lamborghinis ein bisschen davon profitieren, dass die Konkurrenz dementsprechend ja auch ausgefallen ist. Qualifying am Sonntag sollte sich hingegen nochmal wechseln. Es wurde an der BOP geschraubt. Es gab mehr Leistung für fast alle Fahrzeuge. Um das auch nochmal genauer aufzuspiegeln, war es das dementsprechend, dass zum Sonntag hin dann der Aston Martin 10 Kilo auslanden durfte und das Mindestgewicht um 1300 Kilogramm betragen hat. Das war das leichteste Fahrzeug damit im gesamten Feld. Ebenfalls durfte dann auch BMW ausladen, mit dem Mindestgewicht gesunken auf 1315 Kilo, also 10 Kilogramm runter, und der Ladedruck stieg von 2,39 auf 2,42 Bar, also nochmal nur um 0,03 Bar haben sich dort gesteigert, also mehr Leistung konnte man sich dort nochmal dazu gewinnen. Der Ferrari durfte auch nochmal 10 Kilo ausladen, der brachte dann nur ein 1310 Kilogramm auf der Waage. Ladedruck auch nochmal gestiegen von 2,46 auf 2,50 Bar. Damit auch 0,04 Bar dazu gewonnen. Also damit mehr Leistung. Und der Ford Mustang hat auch mehr Leistung bekommen. Die beiden Restriktoren wurden um jeweils 2 mm dann eben vergrößert. Somit auch eben mehr Luft im Brennraum. Damit mehr Leistung. Und auch der Temerario GT3 von Lamborghini durfte am Ladedruck rumspielen. Man hat von 1,70 Bar auf 1,74 Bar erhöhen dürfen. Und das hat sich so ein bisschen auch natürlich in den Zeitenbieger gespiegelt. Jetzt kann man sagen, okay, vielleicht waren die Autos einfach viel zu schlecht eingestuft im Vergleich zum Tag davor. Schauen wir mal auf die Zeiten. 1,27,575 im Vergleich dazu am Vortag 1,27,403. Also die Zeiten sich dementsprechend nicht so viel gesteigert. Kevin van der Linde war der Pole-Setter. Finn Wiebelhorst starker Zweiter, muss man ganz klar sagen. Hätte auch durchaus Chance gehabt, auf die Pole zu fahren. 0,085 Sekunden Abstand. Lukas Auer auf 3, Jules Connor auf 4 und Mauro Engel auf 5. Die Top 10 machten dann Bastian Buß mit der 3 Plätze Gridschafe noch dazu auf 6. Niki Thiem auf 7, Wendor auf 8, Marco Wittmann auf 9 und Tom Kalender auf 10. Marco Wittmann hingegen sollte sich als einer der Gewinner dieses Rennens darstellen. Natürlich neben dem Aufholjagdspiel von Mauro Engel, der ja auch stark aufbrillieren konnte. Und das schauen wir jetzt mal in dem Strategy Overview an, gerade im ersten Stint. Und das ist nochmal viel interessanter zu sehen. 1,29,650 fährt also mal 3/10 schneller im Vergleich dazu zu Marco Wittmann, der natürlich sich nochmal deutlich mehr nach vorne kämpfen musste. Im Vergleich dazu das 22er Auto von Lukas Auer auf einem gleichen Schritt Niveau unterwegs gewesen wie Lukas Auer, 1,29,649. Der Einzige, der dadurch ein wenig rausfällt, wenn wir das Endergebnis anschauen, ist dann Jules Connor, der mit 1,30,084 sich einstellen konnte. Das war aber dementsprechend, weil er noch eine Strafe bekommen hat, weil er muss ja Marco Wittmann ja noch vorbei lassen. Das vielleicht ja auch in der Runde nochmal ein Punkt dazu gespielt. Niki Thiem 1,29,752 fährt, also kommt er mit in der Spitze, genauso auch wie Kevin van der Linde, der ja die Anfangspace für sich bestimmen konnte. Mit 1,29,688 war er mit Mauro Engel der schnellste im Feld, was die Durchschnittszeit anging. Die Boxenstopp-Strategien, da war das Thema so ein bisschen problematisch bei BMW. Man hat nämlich nach 8 Runden Marco Wittmann schon reingeholt. Man hat an der Spitze generell ein wenig was gewartet. Mauro Engel und Lukas Auer gingen jeweils in Runde 12. Kevin van der Linde in Runde 13 und Niki Thiem eine Runde früher rein, nämlich in Runde 11. Das sollte sich dementsprechend auch widerspiegeln in den Zeiten. In dem Stint von Mauro Engel, die 14 Runden lang ging, dann im Stint Nummer 2, 1,29,209, der Average Lap Time. Marco Wittmann konnte dem standhalten mit 1,29,292. Auch hier das Thema Boxengasse wieder ganz entscheidend gewesen. Der Stopp von Engel nicht so stark wie die Stopps von Schubert Motorsport. Lukas Auer 1,29,315 im Vergleich dazu, ähnlicher Gleichschritt wie Jules Connor mit 1,29,356. Hingegen der starke zweite Stint kam dann gesehen auch von Niki Thiem mit 1,29,266. Also es hält sich alles in Nuancen, genauso wie das von Kelvin van der Linde mit 1,29,295. Wenn wir jetzt einfach mal die betrachten. Hingegen hat sich dann auch im Rennen dargestellt, dass man dann bei Schubert, und das hat auch Kevin van der Linde dann bei den Kollegen von Join ProSieben gesagt, dass er überhaupt nicht zufrieden war mit der Strategie. Man hat oftmals auch auf alte Reifen gesetzt, auch im letzten Sinn, zumindest war das der Grafik zu entnehmen. Das ist in den Timescreens leider nicht so dargestellt worden. Deshalb hier nochmal, wäre schön, wenn das dargestellt wird, dann könnten wir es hier auch nochmal stärker analysieren. Kevin van der Linde, letzter sind 1:30.264. Wenn man überlegt, Ben Doerr wäre das Rennen ein, zwei Runden länger gegangen, wäre er auch nochmal vorbeigekommen, weil der die Durchschnittszeit im letzten Sinn deutlich steigern konnte mit 1:29.319. Niki Thiem hingegen 1:29.839, musste ein bisschen abreißen lassen im Vergleich auch zu Jules Cunard, der dann 29.6 fährt, genauso wie Lukas Auer. Hingegen Marco Wittmann ein bisschen abreißen lassen. Und keiner konnte so richtig das ankämpfen, was Maro Engel gemacht hat. 1:29.488 fährt man eben 0,3 schneller im Durchschnitt als die Konkurrenz. Und das ist wirklich stark. Setzt auch die beste Bestzeit in diesem Stint, in dieser Top-Gruppe, würde ich es jetzt einfach mal nennen, mit 1:29.874. Die beste Zeit hingegen gesetzt war das von Ben Doerr mit 28.762. Auch wenn wir mal in die Fastest Lap Comparison angucken, ist Niki Thiem der mit der schnellsten Zeit mit 1:28.497. Aber hingegen auch dort Maro Engel in den Top-Kreisen unterwegs, bei der schnellsten Zeit 0,4 zurück. Aber hingegen ist es nicht allzu weit weg. Aber wie gesagt, in den Durchschnittszeiten ist er gut unterwegs gewesen. Und das ist das, was zählt. Und das und deshalb ja auch der starke Sieg und der verdiente Sieg von Maro Engel. Und der hat ja letztendlich auch die Wertung gewonnen. An diesem Wochenende geht dort mit den meisten Punkten raus. 41 Punkte aus dem Rennen und Qualifying 3 Punkte geholt. Ist damit jetzt neuer Tabellenführer in dieser Saison 2026 nach 2 Rennen. Lukas Auer auf 2 mit 37 Punkten unterwegs. Also alles noch in Schlagdistanz mit 7 Punkten Rückstand und Marco Wittmann dann mit 13 zurück, das dann auf 3, hingegen dicht gefolgt von Thomas Breining mit 29, eine etwas größere Lücke, bildet sich dann mit Niki Thiem, der 17 Punkte geholt hat, 6 aus Rennen 1 und 11 aus Rennen 2, aber hingegen stark gepunktet, wie gesagt, Maro Engel, der an beiden Renntagen auf dem Podium stand. Das zur DTM. Hingegen gab es noch weitere News rund dazu, nämlich man hat eine Option bei der DTM, nochmal den Kalender aufzustocken. Man begann zwar in gewisser Weise erst mit dem ersten Wochenende, doch es laufen, wie wir es kennen vom ADAC, schon langfristige Gespräche, was das Thema 2027 angeht. Nämlich hat dort Thomas Voss gesagt am Red Bull Ring, Zitat, die DTM hat schon früher mehr als 8 Wochenenden gehabt. Im Fall einer Erweiterung braucht es eine Abstimmung mit Teams und Partnern. Ein neuer Schauplatz würde vermutlich im Ausland sein. Wir haben einige Anfragen aus Italien, Spanien, Belgien und Österreich. Belgien natürlich klar, könnte wieder eine Rückkehr nach Zolder geben, könnte aber wieder eine Rückkehr auf Spa geben. Österreich kann man sich ja selber überlegen, was da für Rennstrecken möglich sind. Es wäre im Endeffekt nur der Salzburgring ein richtiges Thema. Spanien wäre sehr interessant, denn dort würde es nach einer langen, langen Abstinenz möglicherweise, ich meine, es gibt ja nicht nur eine Strecke in Spanien, Barcelona ein guter Treffpunkt für die TM werden. Man ist ja damals auf diesem Short Circuit gefahren. Ob man das mal wieder tut, weiß ich nicht. Kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Der ist dann dort noch eher sehr kurz. Dann wird man lieber auf die Grand Prix-Variante gehen und Italien. Natürlich klar. Dort Mugello eine Möglichkeit, ob man wieder nach Imola zurückkehren würde oder dann nach Monza. Ich sag's mal, das wäre insgesamt reizvoll. Ein Rennen außerhalb von Europa schließt man hingegen aus, genauso wie ein Rennen in Portugal, nämlich es gab ja mehrere Gerüchte auf dem legendären Straßenkurs in Villarreal schon fahren zu können. Gab ja, wie gesagt, Verbindungen und auch Gespräche mit dem ADAC, aber das verfolgt man hingegen nicht weiter. Hingegen konnte man auch vermelden, dass man einen Zuschauerrekord auf dem Grand Prix-Kurs von Österreich in der Steiermark verwählen konnte. 51.000 konnte man dort verbuchen und die haben sich das Rennwochenende dort dann gegeben. Genauso auch Neuigkeit dazu, dass man in der DTM langfristig plant, zumindest war es dann auch den Medien zu entnehmen, dass man krisensicher agiert, nämlich 3,5 Jahre, nachdem man die Übernahme der DTM durch den ADAC von Gerhard Berger übernommen hat, stellt man klar, dass man trotz Kritik am Verbrennermotorsport weiterhin langfristige Pläne für die DTM hat, nämlich auch über das Jahr 2030 hinaus. Zitat, ganz wichtig ist das ADAC-Commitment, dass wir die DTM sehr langfristig betreiben wollen. So erklärt es auch der ADAC-Sportpräsident Gerd Enser bei motorsporttotal.com. 4 Jahre sind kein Zeitraum, der mich wirklich interessiert. Wir müssen über 40 Jahre DTM-Zukunft reden und da stehen wir alle dahinter. Das kann ich für den gesamten ADAC sagen. Niemand zweifelt daran und glaubt, dass wir irgendwann die Frage stellen werden, ob die DTM Sinn macht. Sie macht extrem Sinn. Weiter lässt er sich zitieren. Immer mehr erkannt, wie wichtig die DTM für das Image und für die Kultur im ADAC ist. Denn der größte europäische Automobilclub sei nicht nur für Hilfeleistung da, sondern, Zitat, auch für Entertainment. Und die DTM ist ein extrem wichtiges Instrument, um das weiter auszubauen. Selbst in schwierigen Zeiten will man weiterhin draufbauen. Man sagt, man sei ja sicherer als die Rente. Soll so ein bisschen eine kleine politische Spitze sein. Das kann man fast schon sicher sagen, die DTM wohl sicherer als die Rente in gewissen Ländern und das soll man eben den Kunden und auch dem Fan weiterspiegeln. Die DTM, wie gesagt, ja, mal mindestens bis 2030 sicher, aber 2030, das haben wir ja schon gehört, ist in gewisser Weise nur eine Formsache, bis es dann darüber hinaus weitergeht. Weiter geht's übrigens mit der DTM, dann, wenn wir auf den Kalender schauen, direkt schon am 22. und 24, bis 24. Mai. Und das nämlich auf dem Circuit Sanford, also direkt nach dem 24-Stunden-Rennen, ist man auch wieder auf Achse in dieser Saison 2026. Dann schauen wir auf das, was jetzt am Wochenende ansteht, nämlich die IMSA WeatherTech Sportscar Championship. Wir sind unterwegs nämlich in und auf dem Kurs von Laguna Seca. Viele schöne Retro-Autos, die wir hier bewundern dürfen. Porsche kommt mit einem Apple Computer Design, will man dort wieder auferleben, genauso auch wie die Paul Miller Racing Mannschaft, die Historie von BMW ein wenig aufleben lassen wollen, genauso auch wie Corvette. Die stellen sich so ein bisschen den alten Zeiten auch von Corvette Racing in diesem gelb-weißen Design. BMW erinnert an den 2002 Turbo und der Rexy bekommt auch ein bisschen eine farbliche Anpassung, nämlich sketchy. So. Nämlich wie, als wenn man das auf einem Schachbrettmuster gezeichnet hätte, ist es dann so, dass der Rexy dann einfach nochmal nachgezeichnet worden ist mit einem Stift. So sieht es zumindest aus, dass so ein wenig die Retro-Designs jetzt an diesem Wochenende, muss man ganz klar sagen, dass zur IMSA WeatherTech Sportscar Championship, die dann wie folgt an diesem Wochenende an den Start geht. Und wir schauen mal auf die Ausgangslage. Die Ausgangslage in gewisser Weise relativ einfach zu sehen, weil wir haben aktuell den Meisterschaftsstand, der wie folgt aussieht. Philippe Bernasa und Julian Antler vorne mit 1061 Punkten, 1026 Punkte hingegen für Laurin Heinrich, Frederik Westin 1023 Punkte, gefolgt dann von Jack Aitken 1023 Punkte, Kevin Estritt 977 und Lawrence Van Dorn auch 977 Punkte, die dort dann nach Daytona, Sebring und Long Beach dann beinhaltet haben. Das Rennen jetzt mit dem Kurs WeatherTech Raceway Laguna Seca bildet in gewisser Weise das erste Rennen unter regulärer Distanz ab. Long Beach, das Rennen dort ist in gewisser Weise ja das erste Sprintrennen gewesen, aber das eben unter verkürzter Distanz. Deshalb dort die Punkteverteilung wie folgt: das 7er Fahrzeug von Penske Motorsport eben dort vorne in der GTD-Klasse ist es dort nicht die United-Mannschaft, sondern das ist in der LMP2 so, man war in Long Beach nicht dabei. Bei United ist man dort in der LMP2 vorne und in der GTD-Pro-Meisterschaft BMW mit Paul Miller Racing mit der 1, 658 Punkte, punktgleich tatsächlich mit der Mannschaft von Porsche. Man war in der GTD-Pro ja auch nicht in Long Beach mit dabei, das mal als Update für euch. Und in der GTD-Klasse so, jetzt sind wir auch vollständig dabei. Art of Racing vorne 930 Punkte mit der Besetzung die wie folgt aussieht, nämlich mit Dudu Barrichello, der Einzige, der dort alle Rennen bisher auch für die Mannschaft Heart of Racing bestritten hat, nämlich Daytona, Sebring und Long Beach. Insgesamt an diesem Wochenende gehen 34 Autos an den Start. Mit dabei ist die GTP-Klasse, die GTD Pro und die GTD-Klasse. GTP mit 11 Autos mit dabei, da hat sich in gewisser Weise nichts geändert. Nur, dass man jetzt, wie gesagt, mit 2 unterwegs ist. Das war bei Long Beach auch schon der Fall. Nur, dass Laurin Heinrich jetzt weiterhin für die JDC Miller Motorsport-Mannschaft unterwegs ist. Das eben in den Sprintrennen mit Timon van der Helm. Penske Motorsport eben mit der 6, Lorenz Wandor, Kevin Estre, Philippe Nasser, Julian Antlauer dann die 7, Ricky Taylor und Philippe Albuquerque für die Cadillac Wayne Taylor Racing mit der 10 und für die 40 dann Jordan Taylor und Louis Deletras eben für die Wayne Taylor-Mannschaft. Dann mit Aston Martin ist weiterhin Ross Gunn und Roman der Anglis unterwegs mit der 24 BMW, mit Sheldon van der Linde und Dries Wantor 24 und 25 Philipp Eng und Marco Wittmann. Cadillac Whelan Engineering dann mit Jack Aitken und Earl Bamber und Eric Kira Meyer Shank Racing mit der 60 und mit der 93, da haben wir ja vermeldet bekommen in den letzten Tagen, Acura ja nicht mehr mit dabei, dann in der nächsten IMSA-Saison, das ist extrem schade, damit das Feld geschrumpft oder wird schrumpfen dann in der nächsten Saison. Hingegen wird voraussichtlich dann das Thema Genesis ein großes dann in der IMSA-Meisterschaft. Hingegen Lorenzo Patrese wird Manny Fanco ersetzen bei Conquest Ferrari, genauso wie Philippe Frager dann bei Riley Motorsport unterwegs ist im Ford Mustang. Das ist die Änderung in der Meisterschaft GTD und da schauen wir nochmal auf eine Änderung, die auch der GTP geändert hat, nämlich war es ja dort, dass Action Express jetzt sein Comeback feiert, Earl Bamber, ich habe es ja schon gesagt, Frederik Westi hat ihn ja ersetzt bei der Überschneidung der Langstreckenweltmeisterschaft in Imola. Und das in gewisser Weise zur IMSA. Schauen wir ganz kurz, wie das TV-technisch aussieht. Laguna Seca hat doch eine Strecke, die ja deutlich ansehbar ist. Und da schauen wir dann wie folgt raus. Das Rennen ja über 2 Stunden und 40 Minuten. Das Rennen für euch dann zu sehen am Sonntag. Das dann unter wie folgter Zeit. Das dann ab 22.05 Uhr zu sehen bei den Kollegen von Motorvision Plus und eben bei YouTube genauso wie bei IMSA TV. Die Übertragung startet dann auch dementsprechend ein paar Minuten vorher. Qualifying dann übrigens dann am Samstag auch um 22 Uhr. Man ist im Fahrerlager etwas zusammengerückt, so war die Meldung dann des ADACs, was das Thema 24-Stunden-Rennen angeht und dass man jetzt 161 Fahrzeuge jetzt auch auf der vorläufigen Nennerliste vermelden konnte. Im Jahr 2014 sind 167 Fahrzeuge angetreten und das ist auf jeden Fall ein starkes Feld. Wie gesagt, größer war das Feld in den letzten Jahren nur, wie gesagt, im Jahr 2014 und jetzt eben mit 161 Autos wieder eines der größeren in den letzten Jahren. Hingegen muss man sich mal reinziehen, 41 SP9-Fahrzeuge, also GT3s, die dort an den Start gehen werden. Natürlich auch der Titelverteidiger mit dabei, Farfus, Marcello Peppa und Van der Linde. Kelvin Van der Linde jetzt mit dabei in der 1. Also, das hat sich in gewisser Weise nicht viel verändert, nur dass Jordan Peppa mit dabei gezogen worden ist. Aber die detaillierte Starterliste, dass er... machen wir nochmal dezidiert in unserem Daily. Das folgt dann natürlich auch zum Start des 24-Stunden-Rennens dann in 2 Wochen. Da freuen wir uns extrem drauf. 161 Fahrzeuge, das ist wirklich schon der Wahnsinn, dass man das nochmal so regeln konnte mit dem ADAC und wie man das dann in gewisser Weise dann auch deichselt. 5 davon in der SPX-Klasse. Und ein Auto wird in der SP Pro mit dabei sein. Das ist dann eben die erste Startgruppe, die dort gewählt worden ist. 3 HWA-Autos haben es oder werden es dann schaffen, beim 24-Stunden-Rennen an den Start zu gehen. Und eben der KTM Crossbow GTX sowie auch der BMW M3 Touring 24H. Also eine schöne Konstellation. Wir freuen uns auf dieses 24-Stunden-Rennen 2026. Gleichzeitig freuen sich auch die Fahrzeuge, die schon mit dabei sind im Top-Qualifying Nummer 3. Und das sind folgende Fahrzeuge, das können wir euch auch noch verkünden, nämlich Real Escondo Racing with Rinaldi, der 45er Ferrari 296 GT3 Evo aus dem Jahr 2026. Der wird an den Start gehen. Genauso auch wie das Scherer Sport PRX Auto mit Position 2 in dieser Reihung aufgelistet. Genauso wie KCMG 47er Fahrzeug, Rover Racing auf 4 und Red Bull Team Abt mit der 84. Wenn wir uns das mal anschauen, hat sich dieses Ranking wie folgt ergeben, nämlich mit den schnellsten Rundenzeiten. Gewisse wurden ja auch gestrichen und die waren deshalb der Fall. Not availed Transponder Signal, das kann sein. Oder Missing Data Scrutineering Logger, das so ein bisschen ein Verzeich deshalb, warum zum Beispiel die Zeit von Winboard Racing mit der 80 gestrichen worden ist. Genauso auch wie das Konrad Auto mit der 7. Das einige Gründe dazu. Aber wie gesagt, die ersten drei war interessant zu sehen. Wie gesagt, Scherer Sport PRX, das laut Rundenzeiten das schnellste Auto gewesen in dieser Top-Qualifying-Reihung nach NLS3. Und KCMG ist genauso wie Winward und das zweite Auto von KCMG. Aber wie gesagt, das hat sich dementsprechend jetzt noch etwas geändert. Top-Q nach diesem Reihung ist es dann dementsprechend. Und wie gesagt, es werden ja auch einige Zeiten gestrichen. Dort wird der Faktor genommen und dadurch ist es dann jetzt diese Aufreihung, die mal jetzt auf jeden Fall Temporary Entry List. So ist es, aber die ersten fünf sind schon gesetzt. Jetzt eben für dieses Top Qualifying Nummer 3. Und das, wie gesagt, eben mit Ferrari, Audi, Mercedes, BMW und Lamborghini, die sich dort dann eben mal freuen dürfen, die auf dieses Top Qualifying 3 und sich in gewisser Weise etwas entspannter schon in dieses Wochenende des 24-Stunden-Rennen am Nürburgring begeben dürfen. Sieben Plätze werden ja noch ausgefahren, das nämlich in Top Qualifying 1 und Top Qualifying 2, das es dann eben entsprechend dann am Freitag geben wird. Und wichtig auch für euch Fans, wichtig euch einzudecken mit Tickets, nämlich könnte es sein, dass erstmal nicht die Tageskasse on-site, also an der Strecke, nicht aufgemacht wird. Das ist auch in gewisser Weise einmalig, habe ich so in der langen, langen Geschichte so nicht erlebt, dass beim 24-Stunden-Rennen dann auch tatsächlich Tagestickets nicht mehr verfügbar sind. Also lohnt es sich, solange es noch Tickets gibt, dann einfach dort die Tickets sich abzuholen, dann bei dem Online-Geschäft des ADAC. Also da könnt ihr euch weiterhin auch informieren mit den Ticketdaten, die es dann zum Beispiel gibt, Event-Tickets ab 64 € für euch dann dabei. Wie gesagt, könnt ihr euch ordern über die Seite 24h-rennen.de / Ticketbestellung oder dann einfach unter tickets.nürburgring.de. Also da lohnt es sich dann auch reinzushoppen. Also damit ihr zumindest mal nichts verpasst. Damit, was es auch wieder mit dieser Folge GT Talk hier auf meinsportpodcast.de. Wir melden uns dann in der nächsten Woche wieder, dann mit dem Rückblick zur IMSA WeatherTech Sportscar Championship. In gewisser Weise ja doch ein starkes Wochenende, was uns auch wieder hervorhebt. Dort analysieren wir natürlich dann auch wieder zurück. Genauso machen wir nochmal einen kurzen Blick. Auch genauso machen wir einen Blick auf die GT World Challenge, die am Wochenende auch unterwegs ist in Brands Hatch. Und blicken nächste Woche voraus auf das 6-Stunden-Rennen von Spa-Francorchamps. Bis dahin, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal hier im GT-Talk auf meinsportpodcast.de.
Dieser Podcast wird dir präsentiert von TCL, dein Premium-Fernseher für zu Hause. Offizieller Partner der deutschen Fußball-Männer-Nationalmannschaft.
Er war Weltmeister, einer der besten Spieler seiner Generation. Ein Fußballer, der Spiele entschied, ohne laut zu werden. Und trotzdem wurde kaum ein deutscher Nationalspieler so kontrovers diskutiert wie er. Mesut Özil, zwischen Zauberfuß und Zweifel, zwischen Anerkennung und Angriff. Warum wurde aus einem der größten deutschen Fußballer ein Streitfall? Und was sagt seine Geschichte über den Fußball hinaus, über Erwartungen, Zugehörigkeit und Wahrnehmung? Mesut Özil, der umstrittenste Weltmeister Deutschlands, jetzt in der neuen Folge der 100 Fußballlegenden.